Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Stefan Cornelius sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Und ich habe die Freude, eine Gruppe von Studenten zu begrüßen und Studentinnen natürlich, die im Fachbereich politische Wissenschaften studieren an der FU Berlin. Und das Institut, an dem sie studieren, heißt Otto-Suhr-Institut. Und das Seminar heißt Politik, Medien, Praxis, Einführung in das Berufsfeld Journalismus. Und produziert wird eine Online-Zeitung, die OSI heißt, was die Kurzform von Otto-Suhr-Institut ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben uns schon unterhalten ein bisschen vorher und ich habe Sie darauf eingestimmt, was hier alles passiert. Und ich hoffe, dass jetzt alle ganz viele Fragen stellen und genau das machen, was ich angekündigt habe. Heute herzlich willkommen. Und bevor wir jetzt in den regulären Tagesordnung sozusagen einsteigen, weil das Kabinett heute getagt hat, möchte ich aber noch einen neuen Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums vorstellen, der hier zum ersten Mal bei uns auf dem Podium ist, Martin Elsässer, und gebe ihm gerne das Wort, um sich vielleicht selber vorzustellen.
Ja, danke. Ich mache es gern kurz. Mein Name ist Martin Elsässer. Ich habe am 1.12. im BMG angefangen und freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Genau.
Lieber, jetzt sind erstmal alle anderen dran, dann sagt sie, lieber Herr Elsässer, ich wünsche uns, dass wir hier viele Fragen und für Sie haben und Sie uns viele Antworten geben können. Und als kleines Willkommens präsent ist vielleicht etwas überdimensioniert, würde ich Ihnen gerne ein Verzeichnis der Bundespressekonferenz überreichen. Da finden Sie alle Telefonnummern drin von denjenigen, die Sie jetzt künftig vermehrt anrufen werden. Auch eine Satzung der Bundespressekonferenz, falls Sie mal Kollegen brauchen aus anderen Ministerien, die finden Sie da auch drin. Und noch so einen kleinen Leitfaden, wie es hier eigentlich geht.
Herzlich Ihnen Dank.
So, und damit kommen wir zum Kabinett und Herr Cornelius hat das Wort.
Ja, vielen Dank und schönen guten Tag auch von mir. Wir haben zwei Punkte im Kabinett, das Steuerberatungsgesetz und die Münze. Das Steuerberatungsgesetz, dazu ist Folgendes zu sagen, da bestand auch aus EU-rechtlichen Gründen Neuregelungsbedarf. Dafür hat das Kabinett heute den Entwurf eines 9. Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften beschlossen. Die Kernpunkte dieses Gesetzentwurfs sind insbesondere erstens die geltenden abschließende Aufzählung von zur eingeschränkten Hilfeleistung Berechtigter wird durch eine offene Generalklausel ersetzt. Das kann ich später gerne detailliert erklären lassen. Künftig soll es damit möglich sein, Hilfe in Steuersachen als Nebenleistung zu anderen beruflichen Tätigkeiten zu erbringen. Zweitens, die Vorschriften für Lohnsteuerhilfevereine werden neu strukturiert. Die Regelungen zur unentgeltlichen Steuerberatung werden reformiert. Das sogenannte Leitererfordernis von Steuerberatern bei weiteren Beratungsstellen wird aufgehoben, sodass in Zweigstellen nicht mehr zwingend ein Steuerberater vor Ort sein muss. Sogenannte Tax Law Clinics an oder im Umfeld von Hochschulen werden zulässig. Unter Anleitung besonders qualifizierter Personen kann dort unentgeltliche Steuerberatung angeboten werden. Damit sollen das ehrenamtliche Engagement und die Gewinnung von Nachwuchskräften gefördert werden. Und schließlich drittens, bisher verpflichtende Leistungserfordernisse können künftig aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung entfallen. Zudem können Vollmachten künftig zentral elektronisch verwaltet werden, als Maßnahmen zur Modernisierung und zum Rückbau von Bürokratie. Über das Steuerberatungsrecht hinausgehend sind zwei weitere Regelungen aufgenommen, und zwar die im Koalitionsvertrag verabredete Anhebung des Gewerbesteuermindesthebesatzes von 200% auf 280%. Die deutliche Abmilderung der heutigen kommunalen Hebesatzspreizungen soll Steuergestaltungen entgegenwirken. Und zweitens eine Anpassung im Grunderwerbsteuergesetz, die in bestimmten Fällen eine mögliche, aber nicht beabsichtigte Zweifachbesteuerung vermeidet. Das ist das Gesetzgebungspaketchen von heute. Und zweitens hat das Kabinett heute eine 2-Euro-Gedenkmünze mit dem Porträt von Konrad Adenauer entgegengenommen. Diese Münze wurde jetzt herausgegeben. Konrad Adenauer hat als erster deutscher Bundeskanzler die Werte unserer Republik maßgeblich mitgeprägt. Er ist der Architekt unseres Grundgesetzes. Zu einem politischen Erbe gehört die feste Einbindung Deutschlands in die westliche Staatengemeinschaft und die Aufhebung einer Ordnung, die die Grundlagen für Frieden und Wohlstand legte. Adenauer setzte sich zudem besonders für die europäische Integration ein und legte damit den Grundstein für die spätere Europäische Union. Und eines seiner wichtigsten außenpolitischen Projekte war die Aussöhnung mit Frankreich, wie Sie wissen. Die Münze soll all dies würdigen und zu dem 150. Geburtstag an dieses Erbe erinnern. Die Münze wurde am 8. Januar 26 herausgegeben. Sie wurde heute feierlich von Bundeskanzler Merz an die Kabinettsmitglieder verteilt. Sie wird in den kommenden Wochen und Monaten den Weg in ihre Portemonnaies finden und das Wechselgeld der Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa bereichern. Das ist die Information zur Gedenkmünze. Ansonsten habe ich nichts mehr.
Vielen Dank, Herr Cornelius. Gibt es Fragen zum Steuerberatungsgesetz oder zur Münze? Das sieht mir nicht so aus. Dann hat das Landwirtschaftsministerium das Wort für einen Termin des Ministers. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Am Samstag, den 17. Januar, veranstaltet das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat zum 18. Mal die Berliner Agrarministerkonferenz. Bundesminister Alois Rainer wird dazu mehr als 60 Agrarministerinnen und Agrarminister aus aller Welt sowie Vertreterinnen und Vertreter von über 10 internationalen Organisationen empfangen, also alles zusammen rund 80 Delegationen. Die Berliner Agrarministerkonferenz findet im Rahmen des Global Forum for Food and Agriculture statt, das wir jetzt auch zum 18. Mal ausrichten. Das ist das führende internationale Forum zu zentralen Zukunftsfragen der weltweiten Land- und Ernährungswirtschaft. Dort werden Lösungen beraten, wie das Recht auf Nahrung für alle Menschen auf der Welt verwirklicht werden kann. In diesem Jahr steht die Konferenz unter dem Leitthema Wasser. Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Mit der Konferenz wollen wir auch mit Blick auf die darauffolgende Wasserkonferenz der Vereinten Nationen, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei eine starke Stimme geben und das Thema Wasser- und Ernährungssicherheit in internationale Kreise einspeisen. Die Berliner Agrarministerkonferenz ist das größte informelle Ministertreffen weltweit. Es gibt nichts Vergleichbares. Geplant ist, dass die Ministerinnen und Minister ein gemeinsames Abschlusskommuniqué verabschieden. Und nach der Konferenz gibt es ein Pressestatement von Bundesminister Rainer, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind.
Herr Rinke dazu.
Ja, können Sie uns bitte sagen, ob die Delegation oder die Regierung von Russland, China und den USA teilnehmen?
Ja, wir stimmen uns bei der Einladung immer innerhalb der Bundesregierung ab. Das heißt hier speziell mit dem Auswärtigen Amt. Entsprechend wurde Russland nicht eingeladen. USA und China sind eingeladen. Soviel ich weiß, nehmen sowohl USA und auch China nicht teil.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wurden mir von verschiedenen Kollegen das Thema Iran genannt. Möchten Sie vielleicht beginnen, Frau
Mekamke? Fragen einmal, wird der Bundeskanzler bzw. die Bundesregierung beim Besuch des syrischen Übergangspräsidenten in Berlin die Berichte über schweren Gewalt gegen kurdische Zivilisten in Aleppo, einschließlich Tötung und Vertreiben, thematisiert? Und machen Sie auch unmissverständlich, dass den Schutz aller Minderheiten und die Achtung der Menschenrechte in Syrien eingefordert wird. Und wenn er kommt, worüber wird gesprochen?
Ich hatte jetzt Iran.
Zwei kommen.
Achso, nee.
Jetzt, ich habe gesagt, Iran nee, und ja. Syrien. Gut.
Aber jetzt habe ich hier den Vorsitz und wir machen ein Thema nach dem anderen. Wenn Sie jetzt Syrien machen, dann machen wir Syrien weiter. Und
dann mache ich Iran. Ich kann auch die Frage.
Nein, Iran. Sie haben jetzt Ihre Syrien-Frage gestellt. Vielen Dank. Und die gibt jetzt die Gelegenheit zur Antwort. Und den Iran rufe ich danach wieder auf.
Sie wissen, dass wir Reisen und Besuche des Bundeskanzlers immer erst am Freitag der Vorwoche ankündigen. Das ist diesen Freitag, deswegen kann ich jetzt momentan dazu keine Stellung nehmen.
Okay. Gibt es noch eine Nachfrage zu Syrien?
Zum Iran?
Nein, den machen wir danach. Frau Münch hat dazu, Herrn Rinke habe ich dazu und sonst muss ich noch mal auf meinen Zettel gucken. Frau Münch, bitte.
Herr Cornelius, wie schätzt denn die Bundesregierung die aktuelle Lage in Aleppo ein und ändert das was an den Überlegungen zu Abschiebungen nach Syrien?
Die Bundesregierung beobachtet die Lage genau. Überhaupt ist ja die Situation in Syrien so, dass sie auch quasi täglich neu vermessen werden muss. Das geschieht auch im Austausch, im engen Austausch mit der neuen syrischen Regierung. Deswegen würde ich jetzt zu einer einzelnen Situation keine neue Bewertung momentan abgeben wollen. Aber ich denke, dass wir in den nächsten Tagen die Gelegenheit haben werden, das zu vertiefen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann habe ich Herrn Rinke dazu, Frau Buschow habe ich dazu gesehen und Frau Lepriou habe ich auch noch dazu.
Herr Cornelius, nochmal zu dem möglichen Besuch des syrischen Präsidenten, auch wenn Sie das erst offiziell ankündigen. Es gibt ja schon die Forderung, dass der Bundeskanzler ihn auf keinen Fall empfangen sollte. Ist die Bundesregierung offen für einen möglichen Empfang, egal ob der nun nächsten Montag stattfindet oder zu einem späteren Zeitpunkt, oder ist eigentlich ein Besuch aus Sicht der Bundesregierung des Kanzlers ausgeschlossen?
Nein, die Bundesregierung ist selbstverständlich offen zu einer Vertiefung und einer zu einem Start, einem Neustart mit der neuen syrischen Regierung. Die Situation wird konstant evaluiert. Die Gespräche laufen. Sie wissen, dass der Außenminister auch in Syrien zu Besuch war. Unsere europäischen Partner haben die Kontakte auch aufgebaut. Insofern befindet sich die Bundesregierung da in einer sehr guten Gesellschaft, wenn sie nun auch die Gespräche mit diesem wichtigen Land im Nahen Osten sucht.
So, wir sind beim Thema Syrien. Frau Buschow hat das Wort. Hat sich erledigt, Frau Lepriou? Hat sich auch erledigt? Gibt es noch weitere Fragen zu Syrien? Noch zu Syrien, bitteschön.
Ja, nochmal zu Syrien. Es wurden auch schwere Gewalt gegen Zivilisten in Aleppo ausgeübt. Warum war die Bundesregierung so zurückhaltend?
Moment, Sie kriegen sofort Ton.
Das war hier zu verschiedenen Zeitpunkten Thema, auch am vergangenen Montag, da haben wir uns dazu geäußert, dass wir darüber sehr, sehr besorgt sind und dass wir natürlich auch die Regierung in Damaskus daran messen, wie Menschenrechte und die Rechte aller Bevölkerungsteile da respektiert werden. Vielleicht in der allgemeinen Form, wenn Sie das erlauben, ist auch für Deutschland klar, dass wir ein Interesse an Frieden und Stabilität in Syrien haben. Und dass die, das hat der Außenminister bei seiner Reise auch gesagt, werden wir die Syrerinnen und Syrer auf dem Weg dahin unterstützen, zu Frieden und Stabilität. Und es ist so, dass die Regierung von Präsident al-Sharaa dabei unser zentraler Ansprechpartner ist. Die syrische Regierung hat sich dazu bekannt, den politischen Übergangsprozess unter Einbindung aller gesellschaftlichen Gruppen zu gestalten und die Sicherheit aller Syrerinnen und Syrer zu gewährleisten. Was wir feststellen, ist, dass sich trotz aller Schwierigkeiten die politische und auch die menschenrechtliche Lage im Gesamtsyrien verbessert hat, auch im wirtschaftlichen und humanitären Bereich verbessert sich die Lage langsam, aber stetig. Dennoch, und das will ich nochmal unterstreichen, bleibt klar, wir werden die Regierung auch zukünftig an den Fortschritten in genau diesen Bereichen messen. Dazu ist es aber erforderlich, dass wir miteinander sprechen können.
Gibt es weitere Fragen zu Syrien? Das sieht mir nicht so aus. So, dann kommen wir jetzt zum Iran und jetzt haben Sie das Wort zum Iran. Bitte schön.
Vielen Dank. Ja, Berichten zufolge sind inzwischen mehr als 2000 Menschen getötet worden im Iran. Und Europa und insbesondere Deutschland haben ihre Unterstützung für die Demonstrierenden bekundet. Wie äußert sich diese Unterstützung konkret? Was haben Sie vor? Dankeschön.
Die Bundesregierung hat sich ja sehr eindeutig, der Bundeskanzler gestern in Indien, sehr, sehr eindeutig zu diesen Vorgängen geäußert. Damit entsteht politischer Druck, der ist beabsichtigt. Die Bundesregierung sieht die Vorgänge nicht nur mit großer Sorge, sondern fordert das iranische Regime auf, diese Gewaltexzesse einzustellen und dem Prozess der Öffnung zuzulassen. Die weitere Unterstützung wird mit dem Kreis der Verbündeten in Europa besprochen. Auch mit den Partnern im Nahen Osten besteht ein enger Kontakt und ein Austausch. Und wir werden Sie bei nächsten Schritten natürlich sofort informieren.
Eine Nachfrage?
Ja, bitte. Aber viele fordern auch Schließung die iranische Botschaft in Berlin. Denken Sie darüber nach? Oder was genau wollen Sie? Wie wollen Sie die Menschen im Iran unterstützen? Das ist die Frage.
Auch dazu, der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert, der Bundesaußenminister auch, vielleicht einfach nur, um zu zeigen, was wir tun. Wie gesagt, es geht um politische Druckausübung, die kann ja verschiedene verschiedene Formen haben. Wir setzen uns beispielsweise auf EU-Ebene für weitere Sanktionen unter dem Iran-Menschenrechtssanktionsregime ein. Damit werden Personen und Entitäten sanktioniert, die nachweisbar an Menschenrechtsvergehen beteiligt waren, darunter auch Mitglieder der Revolutionsgarden, der sogenannten Sittenpolizei und des Justizapparats. Damit ist absolut klar, jeder, der sich an diesem Unrechtsregime beteiligt und im Namen des Regimes Menschenrechtsvergehen begeht, hat schwere Sanktionen zu befürchten, muss damit rechnen, dass die europäische Rechtsgemeinschaft ihm da entschieden entgegentritt. Im Übrigen ist es bereits auch so, dass jetzt schon über 250 Individuen und Entitäten unter diesem Sanktionsregime gelistet sind. Das geht seit den Protesten unter dem Motto Frauen leben Freiheit. Da gab es seitdem auf Initiative der Bundesregierung mehr als 10 robuste Sanktionspakete. Ferner gibt es Ausfuhrverbote gegen Güter zur Repression und Überwachung. Und die Bundesregierung setzt sich natürlich auch dafür ein, die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation in Brüssel zu beschließen. Das machen wir mit Nachdruck, in der Hoffnung, auch andere EU-Partner davon überzeugen zu können. Und darüber hinaus engagiert sich Deutschland seit vielen Jahren für die Einhaltung von Menschenrechten im Iran, unter anderem durch die Unterstützung einer Fact-Finding-Mission des UN-Menschenrechtsrats, die auf unsere Initiative geschaffen wurde, sowie über einen EU-Sonderberichterstatter für den Iran.
So, jetzt habe ich Herrn Rinke, Herrn Fechtner und Frau Lassert da zu dem Thema.
Ja, eine Frage an Herrn Cornelius oder Frau Ungrad. Es geht um den Restbestand, den es noch gibt an deutsch-iranischem Handel. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung Versuche unternimmt, diesen Handel weiter zurückzudrängen oder ganz einzustellen. Hintergrund ist natürlich, dass die USA droht mit Strafzöllen von 25% für die Länder, die noch Handel mit Iran treiben.
Die Bundesregierung wird diese Handelsvolumina noch mal genau anschauen. Sie wird prüfen, welche Form von Gütern dabei betroffen sind. Gleichzeitig findet diese Prüfung auch statt unter der Frage, inwieweit wir selbst durch wachsende Sanktionsmaßnahmen den Druck erhöhen können. Aber da ist noch kein abschließendes Ergebnis vorhanden.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Zusätzlich kann ich Ihnen noch sagen, dass das deutsch-iranische Handelsvolumen 2024 ca. 1,5 Milliarden Euro betrug. Damit liegt der Iran als Handelspartner auf Platz 79 zwischen Kuwait und den Cayman-Inseln, also sehr weit hinten. Und 2025 dürfte die Handelsbeziehung durch den Snapback-Mechanismus, also durch die Sanktionen, durch die Vereinten Nationen und die EU noch mal runtergegangen sein. Da liegen uns aktuell noch keine Zahlen vor. Und ansonsten schließe ich mich den Aussagen des Regierungssprechers, was diese Überprüfung angeht, an.
Kurze Nachfrage. Können Sie uns einen Zeithorizont nennen? Weil das ja im Moment eine sehr dramatische und schnelle Entwicklung ist. Also bis wann Sie die Prüfung abgeschlossen haben wollen? Diese Woche? Oder?
Nein, dieser Austausch vor allem auch mit den europäischen Partnern geschieht fortwährend. Auch die Frage der Sanktionierung bestimmter Personengruppen in Iran. Auch da kennen Sie die Position der Bundesregierung, die dort eine härtere Haltung seit längerem einfordert. All diese Sanktionsmaßnahmen machen im europäischen Rahmen lediglich Sinn und deswegen muss dort die Abstimmung vorangetrieben werden.
Herr Fechtner.
Hatte sich damit auch erledigt.
Okay, dann Frau Lasserda.
Ja, vielen Dank. Herr Giese, Sie hatten vorhin jetzt aufgelistet die Maßnahmen, die die iranische Regierung unter Druck setzen sollte. Wenn man sich die Bilder im Parlament und auch die Gespräche dort, die Reden dort verfolgt, dann sieht man ja, dass diese Regierung dem Fanatismus komplett verfallen ist. Was macht Sie optimistisch oder zuversichtlich, dass diese Maßnahmen eine Wirkung haben werden?
Also wir leben in der Welt, in der wir leben. Wir haben die Mittel, die wir haben. Unsere politischen Ziele habe ich gerade aufgezählt. Wir werden die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, ganz konsequent einsetzen. Das hat der Außenminister gesagt. Und die werden auch eine Wirkung entfalten, vor allem, wenn wir darauf bauen können, dass wir da international zusammenarbeiten. Auch die Gespräche des Außenministers in Washington drehten sich um das Thema Iran. Auch da suchen wir den Schluss auch mit unseren amerikanischen Partnern. Und wir tun das, was wir tun können. Und ich glaube, der Druck wird eine Wirkung entfalten.
Eine Nachfrage? Zieht die Bundesregierung in Betracht, das wäre vielleicht für Herrn Cornelius, in Betracht Wie ordnet die Bundesregierung jetzt aktuell nach 2 Tagen, wo jetzt die Intensität des Vorgehens der iranischen Regierung gegen die eigene Bevölkerung noch deutlicher geworden ist, die Überlegung der US-Administration in Iran einzugreifen? Wie sieht die Bundesregierung das Stand heute?
Die Bundesregierung beobachtet diese Äußerungen der amerikanischen Regierung. Sie decken sich ja auch mit der Forderung oder mit der Beobachtung des Bundeskanzlers, dass dieses Regime so stark unter Druck steht wie kaum zuvor. Diese Äußerungen tragen alle zur weiteren Destabilisierung bei. Das ist eine momentane Situationsbeschreibung. Und über die konkrete Ausführung, die dann möglicherweise daraus erfolgt, kann ich Ihnen auch keine weiteren Informationen geben.
Jetzt habe ich Herrn Jessen und dann Herrn Rinke.
Herr Cornelius, gegebenenfalls Herr Giese, welche Kenntnis hat die Bundesregierung von der durch Präsident Trump angekündigten Hilfe für die Protestierenden im Iran, die auf dem Weg sei?
Sie wissen ja, Herr Jessen, dass wir die Äußerungen anderer Staats- und Regierungschefs grundsätzlich nicht kommentieren. Der Bundeskanzler steht mit seinen Äußerungen für sich. Er hat deutlich gemacht, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Konflikt auch friedlich zu beenden. Gleichzeitig steht die Bundesregierung natürlich im engen Austausch. Der Außenminister war gestern in Washington und hat sich auch zu diesem Thema intensiv mit den Partnern ausgetauscht.
Ich hatte allerdings nicht um eine Kommentierung gebeten, sondern gefragt, welche Kenntnis die Bundesregierung von der Hilfe hat. Das ist ja eine andere Art der Fragestellung. Welche Kenntnis oder hat die Bundesregierung Kenntnis davon, dass es bei den Protestierenden in Iran, so wie teilweise behauptet wird, sich auch um gewalttätige Demonstranten handle, die plündern und Brände legen, was nicht mit Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten zu vereinbaren sei? Hat die Bundesregierung Kenntnis von solchen Demonstranten?
Sie haben ja gesehen, dass die Proteste sich in den letzten Tagen über sehr, sehr viele Orte und Zeiten und Situationen erstreckten. Ich glaube, es ist nicht möglich, diese einzelnen Ereignisse in dieser Form einzuordnen, wie Sie das gerade wünschen. Wir würden das auch gerne intensiver tun. Wir tragen Informationen zusammen, aber können zu diesen Thesen momentan keinen Beitrag leisten.
Herr Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Giese. Ich hätte ganz gerne gewusst, was eigentlich das Ziel der Abstimmung der Außenminister ist. Also ist das Ziel, dass die gewalttätigen Proteste enden oder ist das Ziel, eine neue Regierung in Teheran zu ermöglichen?
Ich glaube, das ist, ich will es vielleicht ganz kurz machen, ich kann nicht für die anderen Außenministerinnen und Außenminister sprechen, sondern ich kann für uns sprechen. Das Ziel ist ganz einfach, dass die iranische Regierung die Menschenrechte der Iranerinnen und Iraner endlich respektiert.
Also es geht nicht darum, dass das Ziel einer, die Installierung einer neuen iranischen Regierung ist.
Ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe.
Weitere Fragen zum Iran sehe ich bei Frau Münch.
Rheinland-Pfalz hat einen Abschiebestopp vorübergehend für iranische Staatsbürger angeordnet, deswegen ans BMI gefragt. Ist das etwas, was man bundesweit auch so handhaben sollte?
Ein möglicher Abschiebestopp liegt in den Händen der Länder. Da hat das BMI überhaupt keine, ich sag mal, Aktien dran. Da haben wir auch kein Vorschlagsrecht. Da müssen Sie sich an die Länder wenden.
Aber Sie haben ja vielleicht eine Meinung dazu?
Nein.
Frau Achmatt-Rönke nochmal.
Ja, nochmal zu dieser Frage, was mein Kollege auch gestellt hat. Herr Bundeskanzler, sieht die, also Irans Führung am Ende? Das heißt, meine Frage an Sie ist, ist Deutschland darauf vorbereitet? Gibt es Hintergrundgespräche? Amerika bereitet sich vor. Was ist mit Europa? Was ist mit Deutschland? Sind Sie darauf vorbereitet, dass jetzt Regimewechsel geben wird?
Ich halte die Frage jetzt für sehr breit gefasst. Die Bundesregierung beobachtet die Situation. Natürlich beschäftigt sie sich mit den ihr gegebenen Mitteln, auch mit dieser Region und mit diesem Land. Und das ist die Vorbereitung, die die Bundesregierung leistet. Sie bewertet die Situation, sie übt politischen Druck aus, sie macht es in ihren Aussagen kenntlich und wird sich natürlich dann sofort auch auf neue Situationen einstellen, so wie das momentan im Nahen Osten häufiger der Fall war.
Weitere Fragen noch zum Iran, Herr Rinke?
Ja, ich hätte ganz gerne Frau Frühauf noch mal gefragt, eben zu der Antwort, die Sie gegeben haben.
Sie haben gesagt, das BMI hätte keine Meinung zu dieser Maßnahme der rheinland-pfälzischen Regierung. Nun ist Ihr Minister ja bekannt dafür, dass er Abschiebungen fördern will. Deswegen wollte ich jetzt noch mal nachfragen, ist er generell dafür, dass im Moment nicht in den Iran abgeschoben wird, oder würde er eher favorisieren, dass man an dieser Praxis festhält, unabhängig davon, was im Iran gerade passiert?
Nochmal, Herr Rink, ich habe Ihnen das gerade gesagt, dass die Thema Abschiebung und Abschiebestopps, dass es bei den Ländern liegt und dass es da auch dem BMI nicht obliegt, einen Vorschlag zu machen zu dem Thema Abschiebestopp und dabei.
Aber wenn ich nachfragen darf, zu Syrien und Afghanistan hat Ihr Minister sich sehr wohl geäußert, obwohl er gar nicht zuständig ist. Warum ist das im Fall von Iran nicht möglich?
Bei Syrien und Afghanistan geht es darum, dass wir Straftäter und Gefährder zurückführen. Das wissen Sie auch, dass wir da eine Abschiebeoffensive planen. Das ist in dem Fall von Iran gar nicht diskutiert worden, sondern es geht um Rückführung von Straftätern und Gefährdern. Damit beginnt, das tun wir, das führen wir auch fort, dass das ein anders gelagerter Fall ist, als es im Iran der Fall ist.
Darf ich nur kurz nachfragen?
Eine ausnahmsweise dritte Frage.
Ja, ich weiß, tut mir leid, aber jetzt hat das ergeben, bevor ich mich dann nochmal melde.
Ich habe den Weg gerade freigemacht.
Danke. Das heißt, wenn wir über die Abschiebung von Straftätern in den Iran reden, würde sich Herr Dobrindt äußern und würde er das befürworten oder nicht?
Das habe ich nicht gesagt, Herr Rinke. Und Sie können es jetzt nochmal versuchen. Sie werden von mir keine andere Aussage bekommen, als die, dass die Länder für mögliche Abschiebestopp zuständig sind und dass sich das BMI zu dem aktuellen Zeitpunkt jetzt dazu nicht verhält.
Vielleicht möchte es sonst noch jemand versuchen, oder es gibt noch andere Fragen zum Iran. Das scheint mir aber Herr Hebestreit und dann Herr Jessen.
Aber vielleicht noch mal die Nachfrage dazu, ist denn das BMI im Austausch mit den Ländern zu dieser Thematik oder gibt es da überhaupt gar keine Gespräche?
Nochmal, die Verantwortung liegt bei den Ländern. Da gibt es auch nochmal, es gibt halt die Initiative, das Initiativrecht liegt auch nicht beim BMI. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt auch keinen aktuellen Stand zu geben.
Okay. Herr Jessen?
Frau Frühauf, ich versuche noch, Ihre Logik zu begreifen. Sie haben eben gesagt, zu Iran äußere sich der Minister nicht, weil im Gegensatz dazu Afghanistan gehe es um die Abschiebung von Straftätern. Dann ist doch die logische Konsequenz, dass in dem Moment, wo es auch bei Iran um Abschiebung von Straftätern ginge, der Minister sich äußern müsste. Wie können Sie sagen, nee, das hätten Sie nicht gesagt? Möchten Sie Logik außer Kraft setzen?
Ich habe gesagt, dass wir uns nicht zu einer möglichen Initiative von Abschiebestopps äußern, die bei den Ländern liegen. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Und die Frage war ja nach Syrien und Afghanistan. Und da habe ich nochmal den Fokus darauf gesetzt, den wir auch hier des Öfteren in der Regierungspressekonferenz gesetzt haben, dass wir dort Abschiebungen auch fortführen, auch zuletzt noch zum Jahreswechsel von Gefährdern und Straftätern. Das eine ist das eine Thema, das andere ist das andere Thema. Und beim Abschiebestopp ist es einfach so, dass die Länder die Initiative oder den Ländern die Initiative obliegt und nicht dem BMI. Und ob der Minister sich zum Thema Iran äußern wird oder nicht äußern wird, das kann ich jetzt von dieser Seite nicht weiter sagen.
Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen zum Iran. Dann können wir das Thema verlassen. Ich habe jetzt noch verschiedene Auslandsthemen. Grönland, die Ukraine. Und ich weiß nicht, ob Herr Reiche, wenn wir gerade bei der Frage von Abschiebung und Migration sind, da vielleicht auch ganz gut zu passen würde.
Ups. Ja, dann würde ich das nutzen. Eine Frage ans BMI. Ist geplant, einen Migrationsbotschafter einzusetzen? Und wenn ja, wann?
Herr Reiche, wir können die Berichterstattung von Tabel Media im Newsletter heute Morgen bestätigen. Ab dem 19. Januar wird es im BMI einen Migrationsbotschafter geben. Diese Stelle wird künftig der Diplomat Ludwig Jung einnehmen. Er kommt vom Auswärtigen Amt, hat auch weite Erfahrungen und wird sich insbesondere um das Vorantreiben der innovativen Lösung zur Rückführung außerhalb der EU kümmern. Und der Fokus des Migrationsbotschafters wird darauf liegen, diese innovativen Lösungen zur Rückführung von Personen ohne Bleiberecht umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel Modelle außerhalb Europas, in denen Rückführung gebündelt werden sollen.
Noch eine Nachfrage dazu. Das Drittstaatenkonzept, was Sie eben ansprechen, spielt ja für den Minister eine große Rolle, ist auch geplant, ankommenden Flüchtlingen das Asylverfahren in Deutschland vorzuenthalten, um dieses dann in einem Drittstaat durchzuführen?
Also wir werden oder sind in Gesprächen mit den EU-Mitgliedstaaten über innovative Modelle zum Thema Drittstaatenlösungen. Und ich habe es gerade auch schon betont, es geht vor allem jetzt erstmal um die Personen ohne Bleiberecht.
Gibt es dazu weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt mal, oder vielleicht mal über Israel und Herrn Dobrindt dann nach Grönland reisen. Herr Warwick hat das Wort.
Innenminister Dobrindt war ja am Wochenende in Israel, hat sich dort mit dem vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit per internationalem Haftbefehl gesuchten israelischen Premier Netanyahu in Israel getroffen und Israel in diesem Zusammenhang auch als Premium-Partner bezeichnet. Jetzt hat Israel laut UN-Zahlen mit Stand 6. Januar allein 20.179 Kinder, 10.427 Frauen und 256 Journalisten in Gaza getötet und agiert auch weiterhin als Besatzungsmacht. Da würde mich interessieren, wie begründet denn der Minister vor dem skizzierten Hintergrund, dass er einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher, siehe entsprechenden Haftbefehl, eine offizielle Aufwartung macht und Israel entsprechend als Premium-Partner bezeichnet?
Herr Warwick, Herr Dobrindt war in Israel und hat mit Herrn Netanyahu ein Sicherheits- und Cybersicherheitspaket unterzeichnet. Darauf lag der Fokus dieses Besuches. Da ging es vor allem auch um das Thema Cyberdome, über das wir auch hier des Öfteren schon gesprochen haben. Und dahingehend ist Israel ein wichtiger Partner, gerade was die Cybersicherheit angeht. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Nachfrage?
Das heißt, dass er sich dort mit jemandem getroffen hat, der vom Internationalen Strafgerichtshof als mutmaßlicher Kriegsverbrecher eingeordnet wird. Das stört den Minister und sein Ministerium nicht weiter.
Ich werde Ihnen dazu nichts weiter kommentieren.
Aber es hat auch Auswirkungen auf die Reputation der gesamten Bundesregierung, oder Herr Cornelius?
Das war jetzt die dritte Frage. Herr Rinke hat jetzt das Wort, dann können Sie nochmal nachfragen, wenn ich so...
Ja, ich hätte auch ganz gerne Frau Frühhoff zu dem Treffen gefragt und gefragt, ob Sie uns vielleicht ein paar Einzelheiten über diesen Cyber- und Sicherheitspakt nennen können, denn der scheint ja zumindest aus israelischer Sicht doch sehr weitgehend zu sein, wurde da gefeiert, auch von dem Büro des Ministerpräsidenten. Also was sind die Elemente von diesem Abkommen?
Dieser Cyber- und Sicherheitspakt hat verschiedene Elemente. Erstmal hat man sich für eine Zusammenarbeit verständigt, zum Beispiel auch bei der gemeinsamen Forschung zum Thema Cybersicherheit, zum Thema KI. Aber Herr Rinke, ich kann Ihnen, wenn Sie mögen, im Nachgang, wir haben da eine ausführliche Ausführung zu, auch nochmal, bevor ich das jetzt alles hier offeriere, Ihnen auch nochmal schicken.
Danke.
Gut, Herr Warwick, Nachfrage?
Ja, wenn wir gerade bei dem Cyber- und Sicherheitsaspekt sind, beziehungsweise diesem Pakt, konkret geht es da ja auch nach Darlegung von Herrn Dobrindt um die Vernetzung der Sicherheitsbehörden beider Länder. Jetzt begehen israelische Sicherheitsbehörden, oft mittlerweile KI-basiert, nachweislich und regelmäßig schwere Verstöße gegen das Völkerrecht und spielen auch eine zentrale Rolle in der Aufrechterhaltung des Besatzungs- und Überwachungsregimes in Gaza und der Westbank. Da würde mich interessieren, was für konkrete Schritte hat denn die Bundesregierung geplant, um zu verhindern, dass deutsche Sicherheitskräfte, die mit Israel in dem Kontext zusammenarbeiten, ebenfalls in völkerrechtswidrige Aktivitäten eingebunden werden?
Da sind jetzt so viele Unterstellungen drin, also ich kann nur noch mal sagen,
welche denn?
Dass die deutschen Sicherheitsbehörden völkerrechtswidrige Aktivitäten vollzogen werden können.
Nee, ich habe ja gefragt, wie die Bundesregierung das verhindert.
Es wäre ganz nett, wenn mal der eine redet und der andere redet, dann könnte man nämlich auch mehr verstehen. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Also nochmal, dieser Sicherheitspakt, den Deutschland und Israel miteinander unterzeichnet haben, hat unter anderem, Sie haben es gerade gesagt, gemeinsam zusammenzuarbeiten in der Cybersicherheit bei den Sicherheitsbehörden. Das ist das Ziel und das geht vor allem auch darum, dass Deutschland von Israel in all diesen Belangen auch profitieren kann, dass man voneinander profitieren kann. Alle anderen Unterstellungen, die ich Ihnen gerade ausgeführt habe, weise ich zurück.
Jetzt können Sie nochmal nachfragen.
Ja, Israel hat ja in Gaza auch KI-Anwendungen wie Lavender, das besonders perfide Wear Steady und Gospel eingesetzt, die gezielt zu Tötungen von Zivilisten geführt haben. Da würde mich interessieren, plant denn die Bundesregierung auch eine Cyberzusammenarbeit in den genannten Bereichen oder mit den genannten KI-Anwendungen? Insbesondere Wear Steady.
Dieser Pakt war jetzt erstmal eine Absichtserklärung. Die Details werden jetzt auch in den nächsten Monaten erst ausgearbeitet.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall. Dann habe ich das Thema Grönland und Herrn Rinke.
Ja, danke schön. Frage an Herrn Cornelius, Herrn Giese. Frankreich hat angekündigt, dass es auf Grönland ein Konsulat einrichten will. Hintergrund sind natürlich die amerikanischen Überlegungen einer Annexion Grönlands. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung ähnliche Schritte plant.
Die Bundesregierung ist diplomatisch vertreten mit ihren Vertretern in Kopenhagen. Gleichzeitig ist natürlich die Intensität der Zusammenarbeit jetzt auch auf den Bereich Grönland deutlich erweitert worden. Die Gespräche, die auf allen Ebenen geführt werden mit der dänischen Regierung und mit unseren Partnern im hohen Norden, drehen sich um die Frage Grönland. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Thema hinreichend Aufmerksamkeit und Beachtung findet. Und Sie können sicher sein, dass es nochmal gesteigert wird die nächsten Tage.
Ich kann nicht noch den Hinweis geben in Bezug auf konsularische Fragen, dass die berufskonsularische Betreuung Grönlands durch unsere Botschaft in Kopenhagen stattfindet, dass wir zudem aber aktuell mit einem Honorarkonsul auch in Grönland vertreten sind.
Aber darf ich das nochmal andersrum fragen, um die entsprechende Antwort zu bekommen? Klar, also es wird weiterhin von Dänemark aus vertreten. Man könnte ja trotzdem ein Konsulat auf Grönland einrichten. Das ist nicht von der Bundesregierung geplant, richtig?
Es gibt ein Honorarkonsul, aber ein Konsulat ist momentan nicht geplant.
Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Jetzt habe ich noch die Ukraine und es ist wieder Herr Rinke. Aber dann können wir auch das Ausland verlassen.
Bitte weiter.
Die Ukraine hatte ich noch als Stichwort, oder?
Ich hatte nur eine Frage zu Venezuela. Meinen Sie das?
Die wurde mir gar nicht annonciert. Also
ich dachte, wenn Sie bei Ausland bleiben wollen.
Ach so. Ja. Aber dann machen wir das immer so. Frau Lacerda hat bestimmt auch eine Frage zu Venezuela.
Wie noch? Zum Ausland, aber nicht Venezuela diesmal.
Bitte.
Dann ja, vielen so. Dank. Herr Cornelius, bei der Reise...
Ausland.
Ausland.
Ausland, genau.
Lacerda.
Ich beziehe mich auf die Reise des Bundeskanzlers nach Indien. Ja. In den bilateralen Gesprächen gab es dann das Thema an eventuelle Annäherung an die BRICS-Staaten, jetzt wo der Multilateralismus so wichtig und so dringend geworden ist. Und zweite Frage oder Nachfrage schon mal vorab, Frau Vorsitzende, wenn ich das darf. Es gab sehr viel Kritik von der AfD. Vorsitzenden und auch von dem Portal News an die Reise des Bundeskanzlers, wo es dann hieß, der sollte dann lieber nicht so viel ins Ausland fahren, fliegen, sondern lieber zu Hause bleiben. Wie entgegnet der Kanzler oder Sie als sein Medienberater diese Kritik? Danke.
Als Regierungssprecher kann ich Ihnen sagen, dass die Reise des Bundeskanzlers ganz zentral deutschen wirtschaftspolitischen Interessen dient, damit auch den Interessen deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der technologischen und auch handelspolitischen Zusammenarbeit, der Forschungszusammenarbeit, vielen, vielen Bereichen, die der deutschen Bevölkerung unmittelbar zugutekommen. Deswegen ist der Zusammenhang, den Sie erwähnt haben, konstruiert und ehrlich gesagt zeugt von einer gewissen Unkenntnis. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist zu der BRICS-Frage, die Sie gestellt haben. Die Kontakte, die Beziehungen zu Indien sind hochintensiv. Sie werden deutlich intensiviert werden. Es treffen dort Interessen aufeinander, die jetzt vertieft werden können. In welchen Formaten und ob dies in Formaten geschieht, muss ich zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch mal dahingestellt lassen. Indien ist auch ständiger Gast bei den G7-Treffen, wird es auch beim nächsten G7-Treffen sein. Indien ist ein wichtiger Partner auf allen Ebenen. Der BRICS-Verband ist nicht ein Staatenbund, der in Deutschland angehört und wo auch momentan kein Interesse besteht, sich ihm anzunähern.
Gut, dann sieht mir das, als ob wir nach Venezuela kommen und Herr Rinke das Wort hat.
Danke. Zu Venezuela. Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Giese, vielleicht, ob sich die Bundesregierung der Forderung der Spanier anschließt, dass man die EU-Sanktionen gegen Venezuela jetzt zumindest schrittweise lockert und zurückschraubt.
Wir haben uns mehrfach zu Venezuela und wie wir uns die Zukunft für Venezuela vorstellen geäußert. Insbesondere geht es darum, einen demokratischen Übergang sicherzustellen, dass die Rechte der Venezuelanerinnen und Venezuelaner zur Geltung kommen. Wie gesagt, Frieden, Freiheit und demokratischer Umbruch. Das ist das, was jetzt am allerwichtigsten ist. Und die Schritte, die in diese Richtung hilfreich sind, werden wir über ein Unternehmen. Dazu beraten wir uns sehr, sehr eng mit unseren Partnerinnen und Partnern weltweit, natürlich auch in Brüssel. Weitere Details kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Aber wir werden alles darunter messen, sozusagen, was den Menschen in Venezuela hilft.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, das heißt, derzeit sehen Sie den Zeitpunkt für die Lockerung der Sanktionen noch nicht gekommen?
Das sind Gespräche, die in Brüssel geführt werden müssen und dem möchte ich nicht vorgreifen.
Dann habe ich Herrn Jessen und Herrn Warwick dazu.
Ja, Herr Giese, gegebenenfalls Herr Cornelius. Die militärische Intervention der USA in Venezuela und die Entführung Maduros ist jetzt 11 Tage her. Hat die Zeit ausgereicht, damit die Bundesregierung sich ein Urteil bildet, ob diese Aktionen völkerrechtskonform oder völkerrechtswidrig waren?
Erstens, die Frage haben wir bereits letzte Woche beantwortet, nach der Sitzung der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrats am vergangenen Mittwoch. Ich kann Ihnen gerne das Protokoll nochmal nachreichen, aber die Begründung, die die USA zu diesem Zeitpunkt geliefert haben, waren völkerrechtlich nicht hinreichend.
Ja, das habe ich in Erinnerung. Ich war auch selber im Saal.
Sehen Sie.
Aber die Aussage, die Erklärung der USA waren nicht hinreichend, ist ja eine ganz andere Aussage als die Bewertung des Vorgangs aus eigener völkerrechtlicher Einschätzung. Die haben sie bislang nicht geliefert. Deswegen würde ich Sie, andere Staaten haben das durchaus getan, deswegen würde ich Sie bitten, hat inzwischen die Bundesregierung eine Auffassung, ob die Intervention der USA völkerrechtswidrig war oder nicht?
Ich habe mich eben dazu geäußert und über rhetorische Framings und Drehungen und Sätzen und Wendungen möchte ich mich jetzt hier nicht beteiligen.
Herr Warwick.
Ja, wenn wir gerade bei Spanien und Venezuela sind, Spaniens Regierung hatte eine gemeinsame Stellungnahme gegen den US-Angriff gegen Venezuela veröffentlicht, gegen Einmischung von außen für Einhaltung von Völker- und Selbstbestimmungsrecht. Da es ja sonst eher selten ist, dass EU-Staaten das alleinstehend machen, würde mich interessieren, wurde Deutschland angefragt? Und wenn ja, wieso hat man dies nicht mitgezeichnet?
Also EU-Staaten äußern sich gern gemeinsam, weil wir bei sehr, sehr vielen Themen uns in Brüssel abstimmen. Sie äußern sich aber immer wieder auch einzeln. Immer wenn sich der Außenminister äußert, dann tut er das einzeln. Manchmal ist es abgestimmt mit anderen Partnerinnen und Partnern. Das kommt auf die Konstellation an. In dieser konkreten Situation, wie sich Spanien da abgestimmt hat, das würde ich Ihnen empfehlen, sich da an die spanische Regierung zu wenden.
Eine Nachfrage?
Ja, dann noch eine Frage zum weiteren Umgang mit der aktuellen Regierung und der Interimspräsidentin Delcy Rodríguez. Die EU hat jetzt schon gesagt, sie wird sie nicht anerkennen. Wie ist denn Deutschland selbst da verortet? Plant die Bundesregierung, die ja durchaus verfassungskonform nachgerückte Interimspräsidentin Delcy Rodríguez anzuerkennen?
Also ich habe gerade in der allgemeinen Form ausgeführt, was für uns die Maßgabe in Bezug auf Venezuela ist. Und mit diesen Maßgaben werden wir jetzt auch schauen, wie die Regierung hier weiter handelt. Was allerdings ganz klar ist, das haben wir auch schon hier mehrfach ausgeführt, ist, dass die vergangenen Wahlen, mit denen Herr Maduro sozusagen die Behauptung aufgestellt hat, der legitime Präsident zu sein, dass die nicht legitim abgelaufen sind. Insofern alles, was sich davon ableitet, muss ebenfalls unter einem sehr, sehr großen Fragezeichen stehen, oder dass ich mich da jetzt festlegen will, weil mir die ganz genauen innerstaatlichen Vorgaben in Venezuela da nicht bekannt sind, wie man Interimspräsidentin wird.
Okay, ich sehe dazu jetzt keine weiteren Fragen. Dann würden wir uns mal über die Schweiz dem Inland annähern. Und Frau Färber auch, also jetzt noch zu diesem Thema, oder? Okay. Und das Schweizer Fernsehen hat das
Wort. Stefan Reinhardt, Schweizer Fernsehen.
Und das Gesundheitsministerium ist, glaube ich,
Gesundheitsministerium. Gefragt. Es gab eine Studie, dass nach 2011, weil die Löhne in der Schweiz besser waren, das Pflegepersonal abgewandert ist und es dabei zu einer höheren Sterblichkeit gekommen ist in Baden-Württemberg. Können Sie dazu etwas sagen? Wie hat sich das verändert? Wie ist der Stand des Pflegepersonals in Deutschland aktuell?
Achso,
genau, ich kann dazu Stand jetzt nur sagen, dass uns die Studie bekannt ist und dass wir die Situation aufmerksam beobachten.
Wie würden Sie es denn gesamtdeutsch bewerten, quasi wie viele Pflegekräfte sind an der Arbeit, wie viele suchen Sie noch? Ist das eine gute Lage für Sie oder nicht?
Ich würde sagen, also ohne Ihnen jetzt genaue Zahlen zu nennen, ist die Lage unseres Erachtens nicht schlecht. Wir haben in den letzten Jahren ein ganzes Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Attraktivität auch des Pflegeberufs zu stärken, unter anderem durch eine vergütete Ausbildung, Tarifbezahlung in der Langzeitpflege. Ja, mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen.
Vielen Dank.
Dann geht es weiter mit Frau Ferber zu einem anderen Thema. Ja, das ist, glaube ich, das Wirtschaftsministerium.
Genau, ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium, und zwar die Teilnahme der Ministerin an dem Moving Mountains-Gipfel, der unter anderem von Karl Theodor zu Guttenberg organisiert wurde. Bislang hat die Ministerin diese Teilnahme ja als private Teilnahme angegeben. Nun ist sie aber dort als Ministerin in Ankündigung aufgeführt worden. Andere haben sie dort auch als Ministerin wahrgenommen. Wie kommt es, dass sie selber definieren kann, ob eine Teilnahme privat ist oder nicht?
Ja, wie Sie haben es erwähnt, Frau Reiche hat nicht in ihrer Funktion als Bundesministerin dem Treffen teilgenommen. Die erwähnte Abstimmung über die Broschüren erfolgte keine Abstimmung mit der Ministerin und auch nicht mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Es gab keinerlei Vorbereitungen und Vorlagen seitens des Bundeswirtschaftsministeriums. Und es bleibt dabei bei der Antwort, die wir Ihnen schon öfter oder generell den Journalisten schon öfter gegeben haben, zu nichtdienstlichen Terminen der Bundesministerin, teilen wir grundsätzlich keine Auskunft.
Da habe ich noch eine Nachfrage. Können Sie denn ausschließen, dass dafür Dienstprivilegien genutzt wurden, wie beispielsweise ein Dienstwagen oder auch, dass der Lebensgefährte der Ministerin von dieser Teilnahme profitiert hat?
Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Und wie gesagt, es ist ein nichtdienstlicher Termin und deshalb können wir uns dazu nicht äußern.
Herr Hebeschreit.
Weil wir da beim Thema Compliance sind, die Nachfrage, es gab in der Vergangenheit auch kritische Nachfragen zur Förderung von einem Unternehmen des Lebensgefährten der Wirtschaftsministerin. Gab es im Zuge dessen Veränderungen der Compliance-Regeln, Anpassungen und wenn ja, in welcher Form, um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden?
Zum Thema Compliance müssen wir eigentlich keine Änderungen machen in dem Bezug, weil das ein losgelöste Förderung gewesen ist. Diese Förderung wird von dem Projektträger gemacht und ZIM-Förderung, ne, Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand ZIM, darum geht es. Und dieser Projektträger gewährt die Fördermittel und das ist losgelöst vom Bundeswirtschaftsministerium. Das Bundeswirtschaftsministerium hat keinen Kontakt zu den Unternehmen und auch keine Informationen, wie diese Förderung gewährt wird. Das ist auf Grundlagen und mit Prüfung natürlich des Projektträgers und dementsprechend hatte die Ministerin da auch keine Erkenntnisse dazu. Und zu den Compliance-Regeln kann ich Ihnen sagen, ganz allgemein gilt, dass die Entscheidungen der Bundesverwaltung neutral und sachgerecht gefällt werden. Das gilt insbesondere bei Förderentscheidungen. Daher besteht, es gibt eine Vielzahl von Vorgaben, unter anderem die Richtlinie der Bundesregierung für Korruptionsprävention, das Verwaltungsverfahrensgesetz, Grundsätze des Beamtenrechts und so handelt das Bundeswirtschaftsministerium. In diesem Fall sind gegen diese Compliance-Regeln in keinster Weise verstoßen worden und dementsprechend müssen sie auch nicht geändert werden.
Kurze Nachfrage dazu. Wenn Sie sagen, die Projektträger monitoren das, wie stellen Sie dann als Wirtschaftsministerium sicher, dass die Compliance-Regeln eingehalten werden?
Die Compliance-Regeln, es geht ja darum, ob wir, es gibt ein Prüfverfahren seitens, das ist festgelegt, die Regeln sind festgelegt seitens des Bundeswirtschaftsministeriums, seitens der Bundesregierung, des Bundeswirtschaftsministeriums, die Förderrichtlinien und es gibt eine regelmäßige Prüfung der Förderung und es geht ja bei dieser Frage darum, ob das Bundeswirtschaftsministerium Einfluss auf die Förderung gehabt hat oder die Ministerin und das ist nicht der Fall.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Fechner das Wort mit einem anderen Thema und es geht um Nachhaltigkeit, wenn ich richtig.
Genau, vielen Dank, Fechner DTS. Frage an das Umweltministerium zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Hält die Bundesregierung das Ziel, den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu begrenzen, noch für erreichbar?
Nachhaltigkeitsstrategie liegt im Kanzleramt, soweit ich weiß.
Herr Cornelius, weiß das auch?
Sind Sie sicher?
Vielleicht ein bisschen nach Nachreichung aus.
Ja, da müsste ich dann nachreichen, ja.
Okay, gut. Dann sehe ich auch keine weiteren Fragen zu. Dann habe ich Herrn Barbeck noch mit einem anderen Thema.
Laut einer aktuellen Auswertung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung ist die Zahl der Firmenpleiten 2025 auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge lag die Zahl von Regelinsolvenzen im Dezember 2025 um 15,2% höher als im Vorjahr. Herr Cornelius, wie erklärt sich denn die Bundesregierung diese enorme Steigerungsrate bei Insolvenzen?
Das Wirtschaftsministerium hat das besser analysiert.
Insolvenzen, ja, Entschuldigung. Ich war jetzt noch bei einem anderen Thema.
Aber ein Sprechzettel liegt vor, das ist schon mal gut.
Sie meine Sekunde. Ja, in der Tat ist die Zahl der Insolvenzen gestiegen, gegenüber dem Vormonat allerdings zurückgegangen, aber generell zum Vorjahreszeitraum ist es gestiegen. Es sind natürlich immer noch gewisse Auswirkungen seitens der Corona-Pandemie, aber natürlich ist auch die wirtschaftliche Lage entscheidend hier für das Thema Insolvenzen der Unternehmen. Deswegen unternimmt ja die Bundesregierung auch alles, um Insolvenzen beziehungsweise um das, dass es der Wirtschaft besser geht, Insolvenzen zu vermeiden. Wir haben das Ihnen schon zahlreich vorgelegt, wie zum Beispiel die Senkung der Energiepreise und verschiedene andere wirtschaftliche Maßnahmen, die die Bundesregierung in der letzten Jahr vorgenommen hat und noch weiter vornehmen wird.
Nachfrage? Ja, das dem BMI unterstehende Statistische Bundesamt hat, zumindest mein Informationsstand, beschlossen, die vorläufigen Angaben zu Regelinsolvenzen ab 2026 nicht mehr zu veröffentlichen. Findet das denn die Zustimmung des Ministers? Und wenn ja, wie begründet er das?
Zu dem Vorgang liegt mir gerade nichts vor, da müsste ich gegebenenfalls nachliefern.
Gerne. Vielleicht hat das Wirtschaftsministerium da noch Infos.
Nein.
Gut. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat Frau Buschow ein anderes Thema.
Ja, ich würde gerne fragen zum Unwort des Jahres. Dazu wurde gestern das Wort Sondervermögen gekürt von der sprachkritischen Initiative, die das in jedem Jahr macht. Jetzt interessiert mich wahrscheinlich von Herrn Cornelius, vielleicht auch von Herrn Kall, eine Reaktion auf diese Kritik und werden Sie da Ihr eigenes Wording überdenken?
Wir haben dieses Spiel zur Kenntnis genommen oder diese Wortwahl zur Kenntnis genommen. Werden Sie aber nicht weiter kommentieren.
Aber an diesem Begriff festhalten?
Aber dieser Begriff hat auch eine gewisse Selbstständigkeit erfahren. Es handelt sich weder um eine im Grundsatz neue Konstruktion beim Sondervermögen, noch auch um einen neuen Begriff. Im Grundgesetz, Artikel 110 Absatz 1, sieht die Möglichkeit eines Sondervermögens vor. Das wurde schon Ende der 50er Jahre benutzt. Ein Sondervermögen wurde damals eingerichtet. Das war damals das European Recovery Program im Zusammenhang mit dem Marshallplan. Sondervermögen bieten die Möglichkeit, umfangreiche und mehrjährige Maßnahmen für ganz bestimmte Zwecke zusammenzufassen, die vom Bundeshaushalt dann getrennt bewirtschaftet werden. Deswegen auch der Begriff ein Sondervermögen, das eben getrennt vom Bundeshaushalt existiert. Das ist zuträglich für eine höhere Übersichtlichkeit und vor allem über das auch hier schon häufig diskutierte Thema überjährige Verwendbarkeit der Mittel. Das ist dann für die Investitionssicherheit auch sicher. Insofern haben wir die Sprachkritik zur Kenntnis genommen, aber verweise gleichzeitig auch auf den tieferen Ursprung dieses Wortes, auch auf die grundgesetzliche Verankerung und würden dies auch gerne berücksichtigt sehen in der Kritik an dem Begriff.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Jetzt muss ich mal kurz mit Blick auf die Uhr etwas sortieren. Ich habe jetzt noch Herrn Fechner mit einer Frage. Ich habe noch Herrn Warwick mit einer Frage. Ich habe noch von Herrn Rinke, jetzt auch wenn ich etwas beharrlich bin, den Ukraine-Kredit. Ja? Okay. Gut. Dann habe ich noch Frau Lacerda, da bin ich nicht sicher, ob die Frage hat sich erledigt. Das war die Frage. Dann habe ich noch eine Spontanmeldung, also von Herrn Jessen noch, und eine Spontanmeldung von Herrn Peters. Und dann habe ich, glaube ich, niemanden übersehen. Und mit dabei würde ich es jetzt auch belassen, wenn ich alle, und die würden wir jetzt aber noch machen. Und Herr Fechner hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Frage an Herrn Cornelius ganz allgemein. Wie schätzen Sie aktuell den Koalitionsfrieden ein?
Sehr gut.
Hintergrund der Frage, deswegen die Nachfrage, sind natürlich sehr ablehnende Aussagen aus der Unionsfraktion zu den Steuervorschlägen der SPD. Wie will die Bundesregierung verhindern, dass auch das Jahr 2026 von Streit oder Unstimmigkeiten in der Koalition geprägt sind?
Naja, das Framing von politischen Debatten übernehmen Sie. Das heißt, wenn Sie Streit drüber streiten, ist Streit drin. Insofern überlasse ich das dann gerne wieder Ihnen. Aber momentan sehen wir einen völlig normalen politischen Vorgang. Parteien, Fraktionen machen ihre Vorschläge, die in Regierungshandeln einfließen. Diese Vorschläge stehen für sich. Die Bundesregierung kommentiert das zu diesem Zeitpunkt nicht. Insofern erleben wir einen normalen Prozess. Und ich bin auch schon gespannt, wann Sie Streit drüber schreiben. Vielleicht darf ich an dieser Stelle dafür werben, auch normale politische, demokratische Entscheidungsfindungsprozesse auch in ihrer Dynamik nicht immer als konfrontativ zu sehen, sondern als Interessensausgleich von unterschiedlichen Parteien und Teilnehmern in diesem politischen Betrieb. Das braucht die Demokratie und da freue ich mich dann schon drauf.
Dazu Herr Rinke.
Ganz kurze Nachfrage dazu, Herr Cornelius, damit wir wissen, wann wir den Streit darüber schreiben. Ist denn eigentlich geklärt, wann der nächste Koalitionsausschuss ist? Es kursieren so einige Daten Ende Januar, der 28. zum Beispiel. Stimmt das?
Ich kann momentan Daten noch nicht bestätigen, aber so die Preislage stimmt.
Sehr gut. Dann habe ich Herrn Warbeck mit einem anderen Thema.
Das Auswärtige Amt hatte letzten Monat hier in der BPK erklärt, dass die Bundesregierung der umfassenden Sanktionierung des Schweizer Militäranalysten Jacques Beau durch die EU sehr bewusst zugestimmt hat. Jetzt hat diese Sanktionierung in direkter Konsequenz dazu geführt, dass die Bücher von Jacques Beau mitten im Weihnachtsgeschäft von seinem deutschen Verlag aus dem Handel genommen wurden, aus Sorge gegen das sogenannte Bereitstellungsverbot zu verstoßen, welches bedeutet, dass von der EU sanktionierte Personen keinerlei wirtschaftliche Vorteile mehr zugutekommen, auch nicht aus Buchverkäufen. Da sich die Bundesregierung ja sicher mit den Auswirkungen ihrer Zustimmung zu der Sanktionierung befasst hat, würde mich die Einschätzung des Wirtschaftsministeriums interessieren. Machen sich deutsche Verlage tatsächlich mit dem Verkauf von Büchern von Jacques Beau strafbar im Sinne Übertretung des Bereitstellungsverbots?
Das kann ich nicht kommentieren, da liegen mir keinerlei Erkenntnisse vor.
Noch eine Nachfrage?
Ja, neben den erwähnten Reaktionen diverser Verlage in der EU haben auch zahlreiche deutsche Medien, um präventiv Probleme aus dem Weg zu gehen, sämtliche Videos von Jacques Beau nach dessen EU-Sanktionierung entfernt. Wie ist denn da laut Bundesregierung die rechtliche Lage für Medien, die Interviews von Jacques Beau nach wie vor online halten? Droht da auch Strafverfolgung? Wer fühlt sich zuständig?
Vielleicht die Strafverfolgungsbehörde, würde ich jetzt mal vermuten.
Die sitzt nicht hier. Genau, also wir sind keine Strafverfolgungsbehörde und die Frage, ob irgendetwas strafrechtlich relevant ist, ist eine Frage, die die Strafverfolgungsbehörden beantworten müssten. Insofern kann ich mich jetzt dazu nicht näher einlassen.
Okay, jetzt noch mal dazu. Dann machen wir Ping-Pong, Herr Rinke und dann Herr Warbeck.
Dann würde ich zumindest das Auswärtige Amt fragen, ob Sie jetzt im Nachhinein finden, dass die EU, vielleicht auch die Bundesregierung mit diesem Sanktionsschritt etwas übers Ziel hinausgeschossen sind.
Wir haben das hier ja schon mehrfach besprochen. Wie Sie aus der Sanktionierung entnehmen können, hat da die Bundesregierung auch zugestimmt. Alle Menschen, die sanktioniert werden, die befinden eine Begründung dieser Sanktionierung. In der Sanktionsbegründung, die kann man online einsehen. Jeder, der sich zu Unrecht sanktioniert fühlt, kann dagegen rechtliche Schritte gehen. Das ist auch in diesem Fall der Fall, soweit ich weiß.
Herr Warwick?
Herr Giese, das erzählen Sie ja immer, aber da greift ja der Grundrechtscharta greift ja erst, nachdem der Schaden eingetreten ist. Und damit wird ja eigentlich das klassische rechtsstaatliche Prinzip, hinter dem das Auswärtige Amt, denke ich, sonst auch steht, dass nicht der Staat die Schuld beweisen muss, sondern der Betroffene seine Unschuld. Also da sind wir jetzt angelangt. Das kann ja auch nicht im Interesse des Auswärtigen Amtes sein.
Ich glaube, wir haben hier schon wirklich sehr, sehr häufig zu diesem Thema uns ausgetauscht. Ich glaube, wir werden da nicht auf den grünen Zweig kommen. Ich habe die Meinung der Bundesregierung hier vertreten, die wir auch in Brüssel bei den Abstimmungen klargemacht haben. Und dabei bleibt
es. Aber ich hätte noch eine Verständnisfrage, Herr Giese. Ich habe jetzt zwei Fälle aufgezählt, wo deutsche Unternehmen, Verlage, deutsche Medien in einer völligen rechtlichen Unsicherheit gelandet sind. Wie Sie damit umgehen, wie, sozusagen infolge dieser Sanktionierung, die Bundesregierung sehr bewusst zugestimmt hat. Und jetzt war bisher niemand in der Lage, mir zu sagen, wie diese rechtliche Lage sich dann darstellt. Kann ich davon ausgehen oder sehe ich das richtig, dass die Bundesregierung da zugestimmt hat, ohne in irgendeiner Form zu antizipieren, was das für direkte Auswirkungen hat auf etwa deutsche Verlage, die im Fall von Jacques Beaux, dessen Bücher hier in Deutschland mehrere Bestseller darunter verlegen?
Also die Rechtsfolgen sind ebenfalls in dieser Sanktionierung enthalten. In der zugrunde liegenden EU-Regulierung kann man die Rechtsfolgen einsehen. Und in Deutschland wird das über verschiedene Stellen abgewickelt und überwacht. Sie haben gerade gesehen, was es mit der strafrechtlichen Verfolgung auf sich hat. Ich glaube nicht, dass da irgendein Verfahren anhängig ist. Und im Übrigen, glaube ich, ist zur Sanktionsdurchsetzung jedenfalls nicht das Auswärtige Amt berufen. Insofern, das, was ich Ihnen dazu sagen kann, habe ich Ihnen dazu gesagt.
Okay, dann können wir mit dem Ukraine-Kredit weitermachen, Herr Rinke.
Ja, danke schön. Es hat ja im Dezember die Grundsatzeinigung gegeben, dass man die Ukraine in den nächsten 2 Jahren durch einen Kredit finanziert, der abgesichert wird über ein kompliziertes Verfahren mit den russischen Staatsvermögen, die eingefroren sind. Jetzt gab es Berichte, dass es aber Streit bei der Verwendung gab. Ich weiß nicht, Herr Giese vielleicht. Können Sie uns sagen, wie da der letzte Stand ist? Gibt es eine Entscheidung, wie dieses Geld ausgegeben werden darf? Also da, der Streit ging ja darum, militärische Ausgaben, nicht militärische Ausgaben. Wie ist da der letzte Stand?
Ich glaube, der Stand ist, dass die Mittel zur Verwendung für die Stabilisierung der Ukraine vorgesehen sind. Und da geht es insbesondere natürlich um den militärischen Bedarf.
Aber da gibt es keine Prozentzahlen, also dass irgendwie festgelegt ist, wie viel Prozent dafür und wie viel dafür ausgegeben werden dürfen.
Liegen mir keine Erkenntnisse vor.
Gut, dann habe ich Herrn Jessen.
Ja, Frage geht an Herrn Cornelius und auch an Frau Ungrath. Geht um den Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee im April. Ministerin Beer hat, nachdem der bayerische Ministerpräsident die Schirmherrschaft zurückgezogen hat, auch ihre Teilnahme abgesagt. Wie verhält es sich mit Wirtschaftsministerin Reiche und Kanzleramtsminister Frey? Die stehen beide noch auf der Rednerliste der Veranstaltung. Nehmen die nach ihrem Kenntnisstand weiterhin daran teil?
Soll ich anfangen? Genau. Also es liegt keine Zusage für den Ludwig-Erhard-Gipfel 2026 vor.
Und Herr Frey?
Bundesminister Frey entscheidet über seine Termine selbstständig. Bis dahin ist noch viel Zeit und im Lichte des Terminkalenders wird Herr Frey seine Teilnahme zu oder?
Frau Ungrath, die Ministerin wird aber explizit aufgeführt auf der Speakerliste mit Bild und Funktion dieser Veranstaltung, ebenso wie Herr Frey. Wenn Sie sagen, es läge gar keine Zusage vor, ist das dann ein Etikettenschwindel, den die Weimar Media Group da betreibt? Protestiert die Ministerin dagegen, dass ohne Zusage ihre Teilnahme sozusagen in einer auch Lockvogelfunktion dort verkündet wird?
Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor, zu dem, was Sie gerade gesagt haben und zu dem, ich habe meine Äußerung getätigt und dem nichts weiter hinzuzufügen.
Frau Münch?
Ja, an Herrn Kall. Ich wüsste gerne, ob Herr Klingbeil teilnimmt an dem Gipfel. Der war ja in den vergangenen Jahren durchaus auch schon mal interessiert daran.
Nein, Herr Klingbeil wird nicht teilnehmen, hat seine Teilnahme schon vor längerem abgesagt.
Und noch weitere Fragen zu diesem Thema? Dann habe ich noch.
Übrigens, Entschuldigung, noch nachreichen, dass das sich tatsächlich geändert, dass Bundesminister Frey seine Teilnahme aufgrund anderweitiger dienstlicher Verpflichtungen ebenfalls abgesagt hat.
Gibt es jetzt noch Fragen zu diesem Gipfel? Nee.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann habe ich Herrn Peters mit der für heute letzten Frage.
Ja, eine Frage ans Verteidigungsministerium. Medienberichten zufolge plant die Bundesmarine neue Standorte an der Nordseeküste. In Gespräch sind Wilhelmshaven, Emden, Bremerhaven oder Cuxhaven. Die Entscheidung ist noch nicht genau gefallen. Deshalb hat das Verteidigungsministerium da auch gestern noch keine Stellung zugezogen, keine explizite. Jetzt ist die Diskussion allerdings schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Und was ich gerne wissen würde in diesem Zusammenhang ist, es ist geplant, Minenjagdboote zu verlegen. Bisher liegen die in Kiel, der Frankenthal-Klasse, drei ertüchtigte. Es sollen 6 neue Minenjagdboote dem Vernehmen nach hinzukommen. Die Frage, die sich da anschließt oder die ich habe, ist, ist die Bestellung dieser 6 neuen Minenjagdboote schon ausgelöst worden oder ist es bisher noch eine Absichtserklärung?
Zu der Bestellung kann ich Ihnen aktuell nichts sagen. Wenn ich jetzt so mal zurückdenke über die vielen, ich glaube 125 Millionen Vorlagen dieses Jahr, kommt mir nichts in Erinnerung. Wir haben ja immer darüber berichtet. Wenn ich noch einen Ping bekomme, gebe ich den. Aber das ist mir aktuell nicht bekannt, dass Planungen existieren. Die Marine hat ja auch online einsehbar so ein Zielbild. Marine 2035 heißt das, glaube ich, wo die verschiedenen Zusammensetzungen von Fregatten, Korvetten bis hin zu unbemannten Systemen dargestellt sind. Also die Flotte wird wachsen. Und Sie haben richtig dargestellt, die Flotte wird wachsen, genau wie die ganze Bundeswehr. Und jetzt sind aber zwei Sachen zu unterscheiden. Auf der einen Seite wird die Marine wachsen und wird daher auch neue Standorte oder Altstandorte in Erwägung ziehen, neue zu schaffen oder alte auszubauen. Da laufen umfassende Prüfungen an mehreren Standorten, das stimmt. Diese Prüfungen laufen aktuell und sind noch nicht abgeschlossen, deswegen kann ich hier kein Ergebnis präsentieren. Davon losgelöst gibt es einen zweiten Sachverhalt, dass wir natürlich als Drehscheibe Deutschland innerhalb der NATO eine ganz besondere Rolle haben. Wenn es zum Konfliktfall kommt, sind wir ja maßgeblich daran beteiligt oder haben eine Funktion als Drehscheibe, dass wir also Logistikprozesse und Logistik- und Verlade-Entlade-Möglichkeiten bereitstellen für Alliierte. Und es betrifft natürlich auch die deutschen Seehäfen und natürlich auch den Bereich Nord- und Ostsee, vor allen Dingen aber im Bereich natürlich Nordsee wegen den transatlantischen Linien. Und dort, Entschuldigung, gibt es auch umfassende Prüfungen, wie man speziell in Bremerhaven Ertüchtigung schafft. Der Bundestag hat dafür vielleicht bereits Geld bereitgestellt. Und hier geht es darum, einen Deployment Hub auszubauen, zu ertüchtigen. Es betrifft nicht nur Hafenanlagen, aber vor allem Hafenanlagen. Da geht es auch um Logistikflächen, da geht es um Lager, um Umschlagmöglichkeiten. Und also diese beiden Vorgänge laufen, aber auch zu dem zweiten Vorgang Deployment Hub. Und wie wir uns gerade Bremerhaven anschauen und andere Orte übrigens auch, gibt es noch keine finalen Entscheidungen, sondern das sind gerade laufende Vorgänge. Das Land Bremen ist da ganz eng eingebunden und unsere Logistikexperten unterhalten sich jetzt aktuell vor Ort mit Betreibern, mit Land Bremen, wie welche Möglichkeiten dort umzusetzen sind. Aber wie gesagt, rein für die Betrachtung sind diese beiden Vorgänge erstmal zu trennen.
Dazu sehe ich keine weiteren. Habe ich Sie übersehen mit einer Frage?
Ich wollte fragen, ob eine Nachfrage bezüglich Abschiebung nach Syrien möglich ist. Darf ich jetzt die Frage stellen, wenn nicht ist?
Aber die habe ich ja vorhin aufgerufen, die Nachfrage.
Ich war
also,
am Schreiben.
Ja, also dann stellen Sie die jetzt. Das ist ein bisschen ungewöhnliches Verfahren, aber bitte ja, schön.
Sorry. Tut mir leid, Frau Frühauf, an Sie ist die Frage gerichtet. Die Lage ist in Syrien jetzt alles andere als ruhig. Da werden Zivilisten regelrecht hingerichtet. Aber eine Abschiebung nach Syrien wird es stattfinden. Und bis jetzt wie viele haben Sie abgeschoben?
Wir haben nochmal, das hatte ich vorhin schon gesagt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen, wir sind gerade dabei, Straftäter zurückzuführen. Wir hatten Einzelabschiebungen, 2 Stück bisher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weitere Abschiebungen sind geplant, Einzelabschiebungen, aber das sind immer Einzelfälle und versuchen aber die Abschiebung von Straftätern zu verstetigen.
Dann sind wir für heute am Ende der Pressekonferenz angekommen. Es sind hoffentlich alle Fragen gestellt worden und vor allen Dingen alle Fragen beantwortet worden. Vielen Dank fürs Kommen. Ich schließe die Pressekonferenz. I'm thinking.